Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Teen Time Out, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Leonard Wild. Ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn und spreche heute mit Felix Lehmann, einem Oberarzt unserer Klinik, der die Neurointensivstation leitet. Und wir wollen heute sprechen über den Schlaganfall, ein jetzt nicht unbedingt anästhesiologisches Krankheitsbild, aber wir versuchen so ein bisschen herauszuarbeiten, warum das für einen Anästhesisten vielleicht doch relevant sein könnte und wie man das behandelt und ja, was das überhaupt ist. Ja? Deswegen Felix, schön, dass du da bist und dann starten wir doch direkt mal. Team Time Out, der Anästhesie-Podcast. Hallo Felix, vielen Dank, dass du es einrichten konntest.
Ja, gern.
Wir wollen heute über den Schlaganfall sprechen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das typisch anästhesiologische Krankheitsbild. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was dein Bezug zum Schlaganfall ist, wie du damit in Berührung kommst.
Ich komme damit ja auf täglicher Basis in Berührung, weil ich leite die Neurointensivstation der Uniklinik Bonn und bin von Haus aus Anästhesist, aber im Kerntätigkeitsfeld halt Intensivmediziner und da halt hauptsächlich beschäftigt eben mit jeder Form von neurologischen Krankheitsbildern oder auch neurochirurgischen Krankheitsbildern. Und da ist natürlich eines der relevantesten, um die man auch gar nicht rumkommt, wenn man darum redet, der Schlaganfall.
Sehr gut. Und jetzt vielleicht, um einfach mal vorne anzufangen, was ist denn für dich wichtig, worauf sollte man vielleicht auch als Notarzt achten, wenn einem jetzt ein Schlaganfall präklinisch begegnet?
Also das Wichtigste, muss man bei dieser Entität von Krankheit sagen, ist natürlich der Faktor Zeit. Ja? Nervenzellen sind, das wissen wir ja alle, extrem sensibles Gewebe. Die sind ultimativ auf eine kontinuierliche Zufuhr von Zucker und Sauerstoff angewiesen. Und die Kernpathologie des Schlaganfalls ist ja genau das, also eine Unterbrechung dieser Zufuhr. Bedeutet also, wir spielen ganz hart gegen die Zeit. In dem Fall, jede Sekunde schützt Nervenzellen, die kein Regenerationspotenzial haben. Das heißt also, die wir verloren haben, sind unwiederbringbar weg. Wenn wir die Patienten frühzeitig in Therapie bringen, und davon gibt es heutzutage mittlerweile tatsächlich mehrere vielversprechende Therapieformen, dann haben wir eine gute Chance, weiteren Schaden zu minimieren und diesen Patienten in der Art zu helfen, als dass vor allen Dingen das funktionelle Überleben besser wird. Das heißt also, wir schaffen es, die zu schützen und die können dann heutzutage, wenn wir es gescheit schaffen und die Kette gut ist, eine ganz gute Funktion wieder hinzukriegen im täglichen Leben.
Okay, und was wären dann Dinge, die man aus deiner Sicht präklinisch auf jeden Fall machen sollte? Vielleicht auch ein paar Dinge, die man je nach Situation macht und Dinge, die man vielleicht immer mal wieder gehört hat, die so rumgeistern, die vielleicht gemacht werden, aber die man eigentlich unterlassen sollte?
Also das Wichtigste, wenn wir bei dem Thema Geschwindigkeit bleiben, ist ganz sicherlich, nachdem man das Problem identifiziert hat, also die Verdachtsdiagnose Schlaganfall ausgesprochen hat, eine adäquate Zielklinik auszuwählen. Jetzt ist es heutzutage nach wie vor unmöglich, präklinisch zwischen verschiedenen Schlaganfallentitäten zu unterscheiden. Der Schlaganfall ist ja nicht nur die Ischämie, das wäre eine Variante. Der Schlaganfall kann ja genauso gut die ICB sein, beispielsweise. Und es gibt kein klinisches Unterscheidungsmerkmal, was uns da zur Verfügung steht
auf ganz der kurz, Straße. Also ICB, die Blutung im Hirn.
Die ja. Hirnblutung, richtig. Ja. Das heißt also, beide Patienten sind neurologisch womöglich auffällig, auch in gleicher Art und Weise auffällig. Wahrscheinlicher ist der ischämische Schlaganfall als die Hirnblutung, weil es einfach häufiger vorkommt, stochastisch. Aber ich kann es nicht unterscheiden. Die Therapien sind aber grundsätzlich unterschiedlich. Beim ischämischen Schlaganfall bewegen wir uns therapeutisch im Rahmen von rekanalisierenden Maßnahmen. Das heißt entweder Lysetherapie, Auflösen von einem Klott oder kathetergeschützte Rekanalisation. Bei der Hirnblutung stehen die uns nicht zur Verfügung und es wäre natürlich auch kontraproduktiv, eine frische Blutung zum Beispiel zu lysieren. Das heißt, ganz relevant für die Therapieentscheidung ist die frühzeitige, präzise Diagnosestellung. Und die erfolgt nur über ein bildgebendes Verfahren. Bedeutet also, als Notarzt müssen wir Patienten, die klinisch auffällig sind, in Form von zum Beispiel einer höhergradigen Hemiparese, schnellstmöglich in eine Klinik fahren, die über Bildgebungsmaßnahmen oder über Bildgebung verfügt. Das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt. Wenn man in einem Bereich tätig ist, in dem man spezialisierte Neurozentren erreichen kann, dann sollte man diese Patienten auch dahin fahren. Arbeitet man in einer Region, in der das nicht möglich ist, dann fährt man das nächste Krankenhaus an, was zum Beispiel über einen CT-Scanner verfügt, damit dort dann die Bildgebung gemacht werden kann.
Okay, jetzt hast du schon einmal CT angesprochen. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, was ist denn jetzt sensibler, womit können wir eigentlich mehr Aussagen treffen? Wie würdest du das MRT jetzt im Vergleich zum CT für diesen akuten Schlaganfallpatienten bewerten?
Das ist hochrelevant heutzutage, weil beim Schlaganfall die Theorie im Prinzip so ausschaut, dass wir immer unterscheiden müssen zwischen einem Schlaganfallkerngebiet und einem Penumbra-Gebiet, das heißt einem Gebiet, wo, das ist ja ein funktionelles Endstromgebiet, über das wir da reden. Das heißt, wir haben nur eine sehr begrenzte Kollateralisierung dieses Gewebes. Wenn also ein hauptzuführendes Gefäß verschlossen ist, zum Beispiel thrombotisch, dann haben wir einen Kern, der wirklich einfach gar keine Blutversorgung mehr bekommt und diese Nervenzellen sind in der Regel auch verloren. Das heißt also, die gehen unter, die sterben ab. Die Penumbra drumherum, das ist ein Randsaum, der eine Mischperfusion hat. Das heißt, da gibt es irgendeine Form von Kollateralisierung. Das ist quasi Tissue at Risk. Das ist nicht verloren. Und um das kämpfen wir im Prinzip. Und im CT sehen wir im zeitlichen Verlauf, wie sich ein Infarkt demarkiert. Das heißt, wenn man Minuten nach dem Auftreten eines Gefäßverschlusses ein CT macht, ist es völlig unauffällig. Und über die Stunden demarkiert sich dieser Infarkt immer stärker. Das heißt also, womöglich sieht man, wenn man es früh genug macht, rein gar nichts, hat aber einen hochgradig auffälligen Patienten. Dann kann man keine Aussage darüber treffen, wie groß ist der Infarktkern und wie groß ist die Penumbra. Das MRT, und das ist der Kernunterschied, liefert uns dazu eine Aussage. Das heißt, ich kann dann quantifizieren und sagen, großer Kern, wenig Penumbra, da wird man wahrscheinlich wenig Erfolg haben mit einer weiteren Therapie. Und die Patienten, die wir suchen und wo das MRT uns halt auch heutzutage deutlich weiterführt, sind die, wo wir eine große Penumbra feststellen können. Und die profitieren dann eben auch von einer schnellen Therapie in Form von zum Beispiel einer kathetergestützten Rekanalisation.
Und jetzt blöd gefragt, du hast jetzt gut dargestellt, warum das MRT da einen Vorteil bietet. Es ist ja trotzdem bei uns nicht Standard. Also warum kommt der Stroke-Patient nicht standardmäßig direkt ins MRT?
Es ist halt nicht überall verfügbar und die Untersuchungstechnik ist langwieriger als das CT. Mit modernen Scannern, modernen MRT-Protokollen ist da die Untersuchungszeit schon deutlich reduziert worden auf Minuten, die man braucht. Aber man muss natürlich auch einen Patienten haben, den man scannen kann. Wenn also jetzt zum Beispiel zu der hochgradigen Hemiparese noch ein ausgeprägter Neglect mit dazukommt und die einfach gar nicht mehr verstehen, was man von ihnen will, dann ist es natürlich auch schwierig, weil die einfach gar nicht ruhig liegen und dann kriegt man gar keine verwertbaren MRT-Bilder. Und da ist natürlich die klare Überlegenheit des CTs, ist die Geschwindigkeit. Es ist ubiquitär verfügbar, es ist schnell. Man kriegt auch da eine gute Aussage. Und solange jetzt keine Blutung nachweisbar ist, spricht auch gar nichts dagegen, erstmal hochaggressiv eine Therapie zu starten. Das heißt also, heutzutage gehen wir eigentlich ganz häufig so vor, dass wir natürlich, wenn wir können, MRT präferieren und auch durchführen, aber wenn wir es eben nicht können, weil der Scanner nicht läuft, weil er aus ist, weil er vielleicht gar nicht vorhanden ist, wir ein CT machen und wenn keine ausgeprägten Infarktfrühzeichen, das heißt, wenn die Demarkierung noch nicht sehr stark fortgeschritten ist, dann ist man in einem Therapieabschnitt der Schlaganfalltherapie, wo man sagt, hochaggressiv weitertherapieren, das heißt also Lyse durchführen in jedem Fall, das ist evident beim Schlaganfall und hilft, und wenn möglich auch eine kathetergestützte Thrombektomie durchführen, wenn es sich um, das ist noch momentan der Stand der Wissenschaft, proximale Gefäßverschlüsse handelt. Bei den distalen Gefäßverschlüssen, also wenn das ein kleiner Klott ist, der schon sehr weit reingelaufen ist, zum Beispiel in die Media, dann ist das schwer, den mit dem Katheter zu bergen. Da sind wir technisch noch an der Stelle, wo auch die Komplikationsrate wieder steigt und der Benefit für die Patienten dann so ein bisschen sich verwäscht. Bei den proximalen Gefäßverschlüssen ist es mittlerweile völlig eindeutig, dass es überlegen ist, seitdem die Stent Retriever entwickelt worden sind. Das war quasi bahnbrechend, dass einfach technisch ein Gerät am Markt war, was im Prinzip diese Thrombektomie möglich gemacht hat.
Okay, jetzt sind wir schon einmal auf die quasi Intervention eingegangen. Jetzt von der Anästhesistenseite gesprochen. Was muss man als Anästhesist für so eine Intervention vorbereiten? Muss der Patient dafür intubiert sein? Und wenn wir schon bei der Intubation sind, vielleicht fangen wir nochmal vorher an. Der Notarzt, sollte der den Schlaganfallpatienten intubieren? Und welchen sollte er vielleicht intubieren und welchen nicht?
Also grundsätzlich, das Grundthema bleibt das gleiche und das ist Zeit. Das ist eine zeitkritische Erkrankung. Das heißt, alle Maßnahmen sollten aus meiner Sicht darauf ausgerichtet sein, zeitoptimiert zu handeln. Das heißt, es gibt Patienten, die womöglich von ihrer Bewusstseinslage her so schlecht sind und deswegen womöglich auch eine Oxygenierungsstörung entwickeln, bei denen es völlig gerechtfertigt ist, sie zu intubieren, auch präklinisch. Die Kehrseite ist, das kostet natürlich Zeit. Eine Intubation präklinisch würde ich jetzt mal so mit circa einer Stunde Zeitverzögerung veranschlagen. Und das ist halt hochkritisch bei einem Schlaganfall. Das heißt also, wenn es nicht anders geht, dann muss man es machen. Umgekehrt muss man auch sagen, wenn man es nicht zwingend muss, muss man sich auch die Frage stellen, kann ich diese Zeit dann einsparen und womöglich einfach schneller mich bewegen mit dem Patienten, was für ihn von Vorteil sein kann. Für mich ist in diesem Bezug tatsächlich auch der Faktor Reevaluation relevant. Das heißt also, es ist gar nicht eine Entscheidung, die zu einem Zeitpunkt getroffen wird und dann schwarz oder weiß ausfällt, sondern es ist mitunter auch eine Frage, die im Zeitverlauf entschieden werden kann. Das heißt also, ist der Patient transportstabil, dann fährt man erstmal los. Verändert sich sein Zustand während des Transportes, muss man es womöglich reevaluieren und kann dann immer noch intubieren zum Beispiel. Der Haupttrigger für die Intubation sollte in diesem Kontext aber nicht nur rein in der Vigilanzstörung liegen. Das heißt also, die Intubation, um die erloschenen Schutzreflexe zu kompensieren, sollte dann nicht im Vordergrund stehen, sondern die aus meiner Sicht Gasaustauschstörung der Lunge sollte im Vordergrund stehen.
Jetzt hört man ja immer wieder so GCS-Grenzen für präklinische Intubation. Vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, warum das für diese Patienten keine sinnvolle Herangehensweise ist.
Also die GCS-Grenze meistens so zwischen 8 und 9, also der Moment, wo der Patient komatös wird, wird ja häufig angeführt in einem Kontext der, wie gesagt, erlöschenden Schutzreflexe. Das heißt also, der komatöse Patient hat natürlich keine Schutzreflexe mehr. Das ist vollkommen richtig. Wenn man sich aber die Komplikationsraten der präklinischen Intubation oder der Intubation bei kritisch kranken Patienten anguckt, dann ist das nicht die Aspiration, die die Hauptkomplikation darstellt. Die gibt's auch. Aber wesentlich häufiger als die Aspiration sind die Hypotonie und die Hypoxie als Komplikation. Und das ist natürlich kritisch. Auch bei Schlaganfallpatienten ist das kritisch. Die haben, wie gesagt, eine penumbrale Grenzperfusion, die gerade so kompensiert ist. Die sind häufig hypertensiv entgleist und wir wollen ja auch bei Schlaganfallpatienten einen bestehenden Hypertonus nur in Grenzen senken. Bedeutet also, diese Patienten sind maximal at risk, von zum Beispiel einer kurzen Hypotonie nicht zu profitieren. Wenn ich also das Risiko eingehe, einen Patienten zum Schutz vor einer Aspiration zu intubieren und deswegen eine Hypotonie zulasse, erweise ich dem womöglich einen Bärendienst. Das heißt, man muss da risikoadjustiert aus meiner Sicht vorgehen und sagen, ist das Aspirationsrisiko wirklich das, wovor ich am meisten Angst haben muss? Oder muss ich das vielleicht akzeptieren? Die Welt ist ja nicht perfekt. Und aus meiner Sicht ist es so, dass man es durchaus akzeptieren kann, solange eine Oxygenierungsstörung nicht prädominant ist oder eine CO2-Eliminationsstörung. Und wir erleben das im klinischen Verlauf eben auch meistens so, dass das gar nicht die Probleme im Frühverlauf sind. Die Patienten werden das schon entwickeln, wenn sie über Stunden oder Tage eine schlechte Vigilanz haben. Das ist richtig. Aber in der Akutphase, das heißt also, sagen wir mal, in den ersten 1 bis 2 Stunden der Therapie, ist es doch gar nicht so häufig ein Problem. Deswegen würde ich persönlich das so formulieren, dass das immer noch ganz grundlegenden Entscheidung des behandelnden Notarztes vor Ort ist. Die kann man ihm auch nicht nehmen, das muss er selber einschätzen. Die Lösung ist auch da nicht schwarz und weiß, sondern es gibt durchaus Patienten, da ist es sicherlich gerechtfertigt, vor Ort dann auch zu intubieren. Umgekehrt gibt es aber auch Patienten, da ist es womöglich übertrieben, das sofort zu machen. Deswegen würde ich das nicht monofaktoriell an einem GCS aufhängen, sondern es ist auch da wieder eher eine mehrfaktorielle Sache, die auch zum Beispiel mit Transportzeiten zu tun hat. Ja? Also wie weit ist die Distanz, die ich überwinden muss? Was ist das primäre Krankenhaus, was ich anfahre? Wie ist die Gesamtkonstitution des Patienten? Ach, da gibt's ganz viele tausend Unterschiede, die womöglich bei ähnlich gelagerten Fällen auch zu unterschiedlichen Entscheidungsergebnissen führen können. Deswegen würde ich das, also wie gesagt, gar nicht so sehr in eine Ecke stellen und sagen, wenn dieses Kriterium erfüllt ist, muss das erfolgen. Das wird der Sache gar nicht gerecht, sondern man muss eher sagen, nee, es ist eine sensible Entscheidung und man muss auf das Risiko hinweisen, muss sich dessen auch bewusst sein. Und dann muss man bestmöglich eine Entscheidung treffen. Womöglich in einer beruflichen Karriere kommt man dann halt auch manchmal zu unterschiedlichen Entscheidungen bei ähnlich gelagerten Fällen. Das kann sein.
Sehr gut. Und jetzt hast du gerade eben schon den Blutdruck angesprochen, beziehungsweise den Blutdruckdip durch die Intubation. Jetzt stellt sich für mich immer die große Frage, du hast schon gesagt, wir können klinisch nicht unterscheiden, hat der Patient eine Blutung oder hat der einen ischämischen Schlaganfall? Jetzt, so wie ich mir das vorstelle, ist es ja so, der ischämische Schlaganfall, profitiert er davon, dass vielleicht ein bisschen mehr Druck auf dem Gefäß ist, damit halt noch ein bisschen mehr Blut im Kopf ankommt. Bei der Blutung wollen wir es ja eben nicht. Jetzt wissen wir aber nicht, was der Patient hat. Wie stellen wir denn dann den Blutdruck ein? Also würdest du den präklinisch senken? Was sind für dich Grenzwerte, wo man ihn senken sollte? Wo sollte man ihn auf jeden Fall anheben?
Also es ist völlig richtig. Das ist ein Problem, weil das im Prinzip unterschiedliche Zielparameter sind, die man hat. Beim Schlaganfall ist es so, dass wir eine bestehende Hypertonie akzeptieren würden und sie nicht per se senken würden oder nur in einem sehr begrenzten Ausmaß senken würden. Das heißt also, wenn ein Patient beispielsweise einen Blutdruck von 180 systolisch hat, dann würde man das bei einem real existierenden Schlaganfall, einem ischämischen Schlaganfall in der Klinik auch einfach tolerieren und sagen, das ist jetzt so und wir würden das nur ganz langsam absenken. Während wir bei einer Blutung im Umkehrschluss ganz genau wissen, dass eine bestehende Hypertonie ein sehr relevanter Risikofaktor für eine zweizeitige Vergrößerung dieser Blutung darstellt. Und da würden wir es sehr aggressiv sogar behandeln und sagen, bei einer frischen Hirnblutung würden wir in den ersten 24 Stunden tatsächlich auch einen systolischen Blutdruck unter 140 haben wollen und nicht darüber. Der Notarzt kann das nicht unterscheiden. Das heißt also, da würde ich grundsätzlich davon ausgehen, dass häufigere wird behandelt. Das ist der ischämische Schlaganfall. Das heißt, wenn bei einem Patienten mit dem hochgradigen Verdacht auf einen Schlaganfall ein Hypertonus besteht, wird der präklinisch nicht aktiv abgesenkt, sondern wird belassen. Und wenn überhaupt, also wenn es ganz extreme Werte sind, die zum Beispiel über 200 mm Hg systolisch gehen, würde man es ganz diskret absenken und dabei vielleicht irgendwie auf 180 bis 190 mm Hg systolisch runtergehen wollen und es belassen. Das hat halt, wie gesagt, ein Restrisiko, dass dann die Hirnblutung in dieser Phase nicht optimal behandelt ist. Das muss man dann durch einen schnelleren Transportweg wegmachen, aus meiner Sicht. Aber man kann es nicht weiter auflösen. Alle Versuche, das präklinisch zu optimieren, sind bisher erfolglos geblieben. Also in Berlin wurde jetzt zum Beispiel relativ lang quasi ein Stroke-Unit mobil betrieben, das heißt also ein Rettungswagen, in den man ein CT eingebaut hatte, um eben schon auf der Straße den Unterschied zwischen Ischämie und Blutung herauszuarbeiten. Natürlich gelingt das, aber man erkennt schon, der Aufwand, den man da betreiben muss, ist halt wirklich gigantisch groß. Also es ist ein hochspezialisiertes Fahrzeug und das in der Breite rauszurollen, das konnte man bisher weltweit noch nicht zeigen, dass das deutlich überlegen ist.
Gut, dann haben wir jetzt quasi die beiden großen Formen des Schlaganfalls. Jetzt behandeln wir ja gerade auf dieser Intensivstation auch noch die SAB. Vielleicht könntest du einmal kurz erklären, was der Unterschied der SAB zu den beiden Schlaganfallformen ist, die wir bisher hatten und wie die Therapie sich unterscheidet.
Also die SAB, also Subarachnoidalblutung, im Prinzip auch ein hämorrhagischer Stroke, wenn man so will, ist, also in der Form, wenn man es als eigene Krankheitsentität betrachten will, meistens die sogenannte aneurysmatische Subarachnoidalblutung. Das bedeutet also, dass wir eine Ruptur eines arteriellen Aneurysmas haben, was sich üblicherweise bei uns Menschen im Circulus Willisi befindet. Da gibt es mehrere Stellen, an denen das entstehen kann. Insgesamt eine seltene Erkrankung, muss man sagen, aber regelmäßig auftretend, sodass sie in spezialisierten Zentren behandelt werden sollte. Das heißt, man kann sich das jetzt mal so vorstellen, universitäre Intensivstationen wie die von der Uniklinik Bonn mit 18 Betten hat in einem Einzugsgebiet von Bonn runter bis knapp Koblenz ca. 100 Patienten, die eine Subarachnoidalblutung haben pro Jahr. Für uns auf der Station fühlt sich das häufig an. Gemessen an der Inzidenz von Schlaganfällen oder Herzinfarkten ist es natürlich eine sehr kleine Anzahl an Patienten. Das heißt also, was passiert da? Wir haben diese Aneurysmen, die am Circulus Willisi liegen und die können rupturieren. Die sind meistens genetisch da oder entstehen im Laufe der Jahre, sind dann asymptomatisch. Also die meisten Patienten sind sich dessen nicht bewusst. Es macht keine Probleme, wenn es nicht rupturiert. Wenn es rupturiert, tritt Blut an dieser Stelle aus und verteilt sich dann eigentlich um das Gehirn. Also es muss nicht zwingend eine intrazerebrale Blutung bestehen. Das kann sein, muss aber nicht. Sondern es ist manchmal auch wirklich einfach nur ein Blutfilm, der ums Gehirn herum liegt. Die Patienten sind initial teilweise schwer dadurch betroffen, weil es zum einen extrem schmerzhaft ist, diese Ruptur und der Blutaustritt. Das ist dieser sogenannte Vernichtungskopfschmerz. Also typischerweise eine Symptomatik, die auch von der Kopfschmerzqualität von den Patienten als völlig unbekannter Schmerzentität beschrieben wird, maximal stark ist. Und circa ein Viertel der Patienten überleben diese Ruptur nicht. Das heißt, die fallen wirklich einfach schlicht tot um und werden dann manchmal noch vom Rettungsdienst erreicht und reanimiert und in die Klinik gefahren, manche von denen dann auch nicht mehr. Und die anderen 75% haben eben dieses Schmerzereignis und mehr oder minder stark ausgeprägte Neurologien. Das kann wirklich von dem Schmerzereignis bis hin zu schweren Bewusstseinsstörungen reichen. Wir graduieren das nach einer Skala, die nach den Erfindern Hunt und Hess benannt ist und sich von 1 bis 5 erstreckt, wobei 1 die Patienten sind, die wirklich nur Schmerzen angeben und 5 komatöse Patienten sind. Und diese Patienten, die dann also im Krankenhaus behandelt werden mit der Subarachnoidalblutung, da identifizieren wir die Blutungsquelle. Das ist quasi der erste Schritt der Behandlung. Wir machen also auch da eine CT-Bildgebung, Kontrastmittel gestützt, also eine CT-Angiografie, und sehen dann in der Regel eine Blutungsquelle oder ein Aneurysma. Und um dieses Aneurysma dann in der räumlichen Ausprägung besser aufzulösen, das heißt also, man muss genau wissen, welche Form hat das Ding, wohin geht das aus dem Gefäß raus, guckt das auf den Untersucher zu, guckt das von dem weg, geht das oben raus, unten raus, hat das eine kleine Basis, hat das eine große Basis, also da gibt es ganz viele Unterschiede. Das machen wir dann danach in einer digitalen Subtraktionsangiografie, die man anschließen muss, die auch die Möglichkeit bietet, dieses Aneurysma interventionell zu versorgen. Das heißt, man kann es entweder mit zum Beispiel Coils ausstopfen oder wenn es entsprechend konfiguriert ist, kann auch ein Neurochirurg das zum Beispiel behandeln, indem er von außen einen Clip draufsetzt, was aber natürlich einen operativen Zugang bedeutet zu der Stelle. Und das erfolgt dann auch sofort, das ist ein neurovaskulärer Notfall, das heißt, da lassen wir uns auch keine Zeit mit. Wenn wir das identifiziert haben, machen wir das. Und da merkt man aber schon, das setzt halt voraus, dass wir da in einem hochspezialisierten Zentrum sind. Das heißt, wir brauchen entweder einen Radiologen, der in der Lage ist, sowas mit Coils auszufüllen, oder wir brauchen einen Neurochirurgen, der in der Lage ist, sowas zu klippen. Bedeutet also, ein Krankenhaus, was das nicht versorgen kann, was die meisten Krankenhäuser sind, die nicht Maximalversorger sind, müssen diese Patienten weiter verlegen. Und das ist für den Rettungsdienst auch das, was üblicherweise passiert. Man hat einen Patienten, der ein starkes Kopfschmerzereignis hat, plus eine mehr oder weniger ausgeprägte fokale Neurologie. Und den fahren wir in ein Krankenhaus, um erstmal die Bildgebung zu machen. Und ich würde mal sagen, so circa 80% unserer 100 Patienten, die kriegen wir durch kleinere Krankenhäuser zugewiesen. Das heißt, es gibt einen sekundären Transport bei diesen Patienten, wo wir die dann wieder verlagern und hier in das Zentrum bringen, wo dann die Therapie erfolgt. Das ist eigentlich der Standardweg bei dieser Erkrankung.
Okay, jetzt haben wir ja verschiedene Entitäten einmal besprochen. Jetzt stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wenn jetzt Blut im Kopf dazukommt, wo es eigentlich nicht hingehört und der Kopf aber quasi durch den knöchernen Schädel begrenzt ist, dann tritt ja zwangsläufig Druck auf. Wir nennen das Hirndruck, also quasi Druck, der auf das Hirn drückt, wie das Wort schon sagt. Und wie oft würdest du sagen, ist das bei den Schlaganfallpatienten ein Problem und wie behandeln wir das?
Also der Hirndruck, das ist etwas, wo man sagen muss, das ist völlig richtig. Also die sogenannte Kelly-Monroe-Doktrin greift da im gedanklichen Vorstellungsbild sozusagen. Wir haben also einen abgeschlossenen Raum und in diesem Raum ist Gehirn, Liquor und Blut. Und wenn irgendeine von diesen drei Kompartimenten mehr Platz einnimmt, kann sie das nur, weil die beiden anderen weniger Platz haben. So funktioniert im Wesentlichen ja auch die eingebaute Autoregulation bei uns. Also wenn das Gehirn anschwillt, aus welchen Gründen auch immer, dann wird zunächst mal Liquor aus den inneren Liquorräumen in den Spinalkanal umverlagert. Das heißt, die werden ausgepresst und über einen ganz kleinen Raum können wir das dann kompensieren. Wenn das pathologisches Niveau annimmt und die Kompensationsmechanismen zusammenbrechen, dann gelingt das nicht mehr und dann steigt der Hirndruck an. Und der Hirndruck selber ist, das muss man sich eher vorstellen, wie eine Dosis. Also das heißt, es ist jetzt gar nicht so schlimm für uns Menschen, wenn der Hirndruck mal hoch ist. Also bei der Defekation beispielsweise ist der Hirndruck natürlich hoch, ohne dass wir da in Lebensgefahr geraten, mehrmals am Tag. Aber über einen langen Zeitraum einen erhöhten Hirndruck zu haben, das ist dann schon schlimm. Und dahin entwickelt sich auch im Prinzip die Betrachtung dieses Messwertes, nämlich Hirndruck pro Zeiteinheit. Also wie lange besteht ein pathologischer Hirndruck? Und dann wissen wir mittlerweile, dass wenn das über einen langen Zeitraum besteht, die Prognose der Patienten deutlich schlechter wird. Und wir wissen mittlerweile, dass wenn die Kompensationsmechanismen zusammenbrechen und der Hirndruck über einen langen Zeitraum besteht, das auch prognostisch extrem schlecht ist. Das kann man sich aber auch eigentlich intuitiv so ganz gut vorstellen. Und bei den Hirnblutungen ist es so, dass wir ja, wenn die ins Parenchym gehen, relativ schnell, also quasi mehr oder minder schlagartig, eine Volumenzunahme durch die Blutung im Gewebe haben, die auch sofort zu Hirndruck führt. Das heißt, die Größe der Hirnblutung ist da schon sehr relevant. Haben wir also sehr große parenchymatöse Blutungen, wirkt sich das meistens auch sehr stark auf die Klinik der Patienten aus. Und ja, die können dann auch sehr schnell zum Beispiel in ganz pathologische Hirndrücke dekompensieren, wenn wir Blutungsvolumina haben, die zum Beispiel über 60, 70 Milliliter drüber gehen. Wenn das eher kleine Hirnblutungen sind, sind die womöglich nicht so relevant. Beim ischämischen Schlaganfall ist es ein bisschen anders. Da ist es ja erstmal so, dass das Gewebe erstmal per se nicht perfundiert ist, seine Funktion verliert, aber erstmal gar kein Volumen, keine Volumenveränderung da ist. Beim Schlaganfall sehen wir das viel häufiger im Verlauf, weil der Schlaganfall selber schwillt, aber das dauert bis zu 7 Tage. Das heißt, es ist eher so ein intensivmedizinisches Thema, dass wir wissen, ein großer Mediainfarkt beispielsweise, der kommt vielleicht ganz gut im Krankenhaus an, kann dann aber über die ersten 3-4 Tage der Therapie sich nochmal sekundär deutlich verschlechtern, weil die Gewebeschwellung mit dazukommt. Und das Maximum wird dann tatsächlich meistens erst nach einer Woche erreicht, sodass wir diese Patienten eng bewachen müssen auf Überwachungsstationen, Stroke-Units, Intensivstationen, wo auch immer, um diese Veränderung gegebenenfalls mitzubekommen und dann beim ischämischen Schlaganfall manchmal auch heutzutage die Konsequenz ziehen, frühzeitig eine entlastende Operation durchzuführen, also einen Großteil der Schädeldecke zu entfernen, um einfach Platz zu schaffen. Und bei der Subarachnoidalblutung ist es auch wiederum ganz ähnlich. Wir haben da ja erstmal nur einen geringen Blutaustritt um das Gehirn herum. Wir reden von wenigen Millilitern. Auch das macht jetzt erstmal keine gravierende Volumenzunahme im Kopf, das passt also. Wir haben aber ganz häufig das Problem, dass sekundär Schlaganfälle auftreten können. Das heißt also, innerhalb von 7 bis 14 Tagen kann es bei bis zu 1/4 der Patienten mit einer Subarachnoidalblutung zu ganz relevanten Infazierungen kommen. Wir nennen das Delayed Cerebral Ischemia, DCI mittlerweile. Früher hat man das immer so ein bisschen unter Vasospasmen abgetan gesagt. Die Gefäße, die das Gehirn mit Blut versorgen, kontrahieren sich aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können. Und das führt zu territorialen Infarkten. von diesem Gedankenmodell weichen wir eigentlich immer weiter ab und sagen, es ist gar nicht so sehr der makroskopisch sichtbare Vasospasmus. Den kriegen fast 90% der Patienten, die eine SAB haben, dass ich da in der Bildgebung einen Vasospasmus sehen kann. Aber nicht alle von diesen Patienten kriegen eine entsprechende Neurologie. Das scheint irgendein anderer Punkt zu sein, der immunologisch getriggert ist. Und deswegen ist der Spasmus gar nicht mehr unser Hauptfokus. Unser Hauptfokus ist die verzögerte neurologische Verschlechterung. Die nennen wir DINT, Delayed Ischemic Neurological Deficit, oder die DCI, also dann das Entstehen von sichtbaren Infazierungen in diesen Bereichen oder in verschiedenen Bereichen des Gehirns. Das muss nicht nur unbedingt das Gefäß sein, was das Aneurysma getragen hat. Das kann überall sein. Und wenn das stattfindet, kann das natürlich auch da im Rahmen dieser Infarkte wieder zu Raumforderungen führen, die wir gegebenenfalls sekundär behandeln müssen. Aber auch da merkt man schon, da sind wir in einem Zeitintervall, das liegt so in den ersten 2 Wochen der Therapie. Also das ist nichts, was eigentlich auf der Straße stattfindet.
Ja. Und was bedeutet das für die Intensivtherapie? Also wenn wir jetzt quasi, was können wir tun, wenn wir merken, der Patient wird sekundär schlechter? Und was müssen wir tun, um das zu merken?
Also das Wichtige ist, dass wir es merken. Und ich hatte ja schon gesagt, beispielsweise die Subarachnoidalblutung als seltene Erkrankung erfordert ein Team, was ein Mindset hat, eben sowas auch zu bemerken. Das heißt, ich muss das auf einer spezialisierten Einheit behandeln. Davon profitieren die Patienten. Das ist ähnlich wie der Effekt von Stroke Units beispielsweise. Patienten profitieren davon, wenn ich sie in ein Umfeld lege von medizinischem Fachpersonal, was ich in der, also wo die Kernkompetenz genau in dieser Überwachung liegt, weil die einfach sensibler sind für solche Probleme. Und so ist das bei der SAB auch. Also wir müssen auf einer Spezialstation behandeln, um zu erkennen, dass eine Veränderung stattfindet. Die Veränderung ist eigentlich der Trigger. Und dann müssen wir diese Patienten evaluieren. Das heißt also, ein Patient mit einer SAB, der womöglich erstmal asymptomatisch ist oder nur Kopfschmerzen hat und dann plötzlich nachts erst ein moderates delirantes Syndrom entwickelt und kurz darauf vielleicht eine Aphasie zeigt, der muss identifiziert werden zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das muss dann triggern, dass man eine Verlaufsbildgebung durchführt und sagt, okay, ist da jetzt was passiert? Und da steht uns eine Möglichkeit zur Verfügung, das zu quantifizieren, indem wir wieder eine perfusionsgestützte CT-Bildgebung machen. Also wir machen eine CTA, wo wir zusätzlich noch die Perfusionszeiten, also die Zeiten, die das Kontrastmittel braucht, um durchs Gehirn zu strömen, messen. Und dann können wir gewisse Maps erzeugen, in denen wir sagen können, okay, hier gibt es jetzt Areale, die zum Beispiel eine Perfusionsstörung aufweisen. Und wenn wir diese Perfusionsstörungen sehen, dann sprechen wir bei diesen Patienten, die ein neurologisches Defizit haben, von relevanten Vasospasmen. Das heißt also, in der Regel sehen wir dann also spastisch veränderte Gefäßstrukturen bei einem Patienten, der eine Klinik hat. Und die Klinik würden wir behandeln, indem wir dann beispielsweise den Blutdruck sehr stark augmentieren bei diesen Patienten. Und da erleben wir es ganz häufig, vor allen Dingen, wenn die Patienten noch wach sind, dass wir dann auch eine deutliche neurologische Verbesserung wieder produzieren können. Das heißt, die Aphasie geht dann im besten Fall wieder weg. Dann haben wir auch noch quasi die positive Rückkopplung, dass die Therapie auch einen Effekt hat. Schwieriger ist das dann natürlich bei den bewusstseinsgestörten Patienten, die einen Tubus haben. Die müssen wir auch untersuchen, aber der beste Neuromonitor sind wir im Prinzip selber. Und bei einem sedierten oder intubierten Patienten, der häufig sediert ist, ist das extrem schwierig, das herauszuarbeiten oder herauszufinden. Also sehr starke Veränderungen sind leicht, hat alles bewegt, hat auf einmal eine Hemiplegie. Das kriegt man auch hin. Aber diskrete Veränderungen sind halt extrem schwer. Und deswegen haben wir eine sehr starke Tendenz auf den Neurointensivstationen, dahin die Patienten auch wirklich wach und unbeeinflusst durch Medikamente zu haben oder durch Devices, die uns dazu zwingen, Medikamente einzusetzen. Also wir wollen lieber einen wachen Patienten, den wir evaluieren können, damit wir die Verläufe sehen.
Okay. Und jetzt haben wir ja viel über das Neuromonitoring gesprochen. Was hier auch viel gemacht wird, ist ja die wirkliche Messung des Hirndrucks. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was es da für Möglichkeiten gibt, den Hirndruck zu messen, was der für eine Bedeutung hat und wenn wir da Auslenkungen sehen, wie wir den therapieren können.
Also den Hirndruck messen, das ist im Prinzip von der Technik her wenig anspruchsvoll, weil wir Drücke sehr leicht messen können. Das heißt also, wir haben verschiedene Systeme, genauso wie wir auch in Gefäßen Drücke messen können, funktioniert das beim Hirndruck auch. Wir platzieren eine Sonde zum Beispiel in den Ventrikeln, die voll Liquor stehen, und die Sonde erlaubt es dann im Prinzip, eine wassergefüllte Säule oder eine liquorgefüllte Säule bis zu einer Membran zu führen, die auf einem Drucktransducer sitzt, wo ich dann quasi hydrostatisch Druckveränderungen ableiten kann und über den Transducer digitalisiere und dann darstellen kann. Dann habe ich einen Druck, dann steht auf dem Monitor eine Zahl, und wenn ich die Zahl zeitlich auflöse, dann kann ich auch eine Kurve daraus produzieren. Das heißt, ich habe auch eine ICP-Kurve in dem Fall dann. Es gibt noch andere Systeme, wo wir das nicht zwingend hydrostatisch machen. Wir verwenden hier zum Beispiel ein System, wo wir einen kleinen Plastikschlauch häufig zum Beispiel ins Parenchym stecken. Der ist luftgefüllt und endet in einem kleinen Luftballon. Und auch da, wir können auch da den Druck luftgesteuert quasi bis auf einen Druckaufnehmer, einen elektronischen, weiterleiten und dann luftgestützt im Prinzip den Druck ableiten. Das ist einfach ein anderes Messverfahren. Wir benutzen beides gleichzeitig, weil das eine zum Beispiel erfordert, dass ich quasi mit einem kleinen Bohrloch durch den Schädel eine Sonde bis in die Liquorräume schiebe, das heißt durchs ganze Parenchym durch, was da vorliegt. Das hat natürlich ein Risiko, das ist klein, aber es ist da. Es kann eine Parenchymblutung geben zum Beispiel. Und die Alternative ist, dass ich das gar nicht durchs ganze Parenchym bis in den Ventrikel schiebe, sondern einfach wirklich nur diesen kleinen Schlauch luftgefüllt ins Parenchym stecke und darüber den Druck schon ableite. Sodass abhängig von dem Ort, wo der Neurochirurg sowas anlegt, wir da einfach verschiedene Möglichkeiten haben, uns diesen Druck auf den Monitor zu holen. Und wenn wir den Druck dann messen, dann ist natürlich tatsächlich die relevante Frage, was machen wir damit? Was fangen wir jetzt mit dieser Zahl dann an, die wir haben? Und das ist tatsächlich schwierig, weil ich ja schon gesagt hatte, das ist sehr kontextsensitiv. Das heißt also, einfach zu sagen, wenn der Druck größer ist als X, müssen wir irgendwas machen, funktioniert nicht so richtig. Dafür eignet sich die Messung nicht gut. Da hat man seit Jahren versucht herauszufinden, was da jetzt die richtige Grenze zu sein scheint. In den Leitlinien, wenn man das nachguckt, findet man dann eine Zahl, da steht dann 22. Das ist gemeinhin die Zahl, ab der wir sagen, okay, wenn der Hirndruck über 22 steigt, kommen wir in einen Bereich, der ist sicherlich gefährlich. Und ein Hirndruck von 22 über eine längere Zeit ist ganz bestimmt vergesellschaftet mit einer schlechteren Prognose. Also würden wir anfangen, den zu behandeln. Aber hatte ich ja auch schon gesagt, das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern tatsächlich diese Kombination Druck pro Zeit und real existierende Kompensationsmechanismen vorhanden oder nicht vorhanden. Das ist eigentlich das Relevante. Und da unterscheiden sich die Patienten dann auch alle so ein bisschen. Weswegen auf einen kurzen Zeitraum gemessen der Hirndruck einem Behandler gar nicht so viel bringt. Das heißt also, jetzt auf der Straße zum Beispiel sich diesen Druck zu organisieren, unabhängig von der Tatsache, dass es technisch extrem schwierig wäre, bringt für einen Zeitraum von vielleicht 10 bis 30 Minuten Behandlungszeit keinen Vorteil, sondern dann würde ich wieder sagen, wahrscheinlich bringt er sogar eher einen Nachteil, weil es länger dauert, um in eine stationäre Therapie zu gelangen. Weswegen es auch eigentlich weltweit keine Ansätze gibt, präklinisch den Hirndruck zu monitoren, sondern lieber zu sagen, die Zeit sparen wir uns direkt und fahren einfach in ein Krankenhaus und machen da dann weiter. Das heißt, wir reagieren dann hier auf der Station unterschiedlich stark auf verschiedene Hirndrücke, und die Therapie des Hirndrucks, die ist dann auch schwierig. Wir gehen eigentlich heutzutage üblicherweise nach einem gewissen stufenartigen Konzept vor. Das heißt also, wir fangen mit Therapieformen an, die wenig invasiv sind und die das ein kleines Risiko haben, negative Nebenwirkungen für den Patienten zu haben, und steigern das dann bei Therapieversagen auf immer invasivere Therapieformen. Und das Wesentliche bei diesem Schädel-Hirntraum oder auch bei jedem Patienten, der da Tissue at Risk hat, ist, die grundlegenden physiologischen Grenzen möglichst einzuhalten. Das heißt, wir wollen bei allen diesen Patienten möglichst keine Hypoxie, das ist definitiv schlecht. Wir wollen keine Hypotonie, das ist definitiv schlecht. Wir wollen die in physiologischen Normalparametern halten. Normoton, Normoxam. Wir wollen keine extremen Elektrolyt-Inbalancen haben. Wir wollen keine CO2-Eskalationen, aber wir wollen auch keine massive Hyperventilation haben. Da kommen wir aber vielleicht gleich nochmal drauf. Weil das eher für die Patienten schlecht ist. Und das ist eigentlich auch genau das, was man bei allen Patienten mit irgendeiner Hirnschädigung präklinisch machen muss. Physiologische Normwerte einhalten. Das ist das Wichtige und Zeit sparen.
Und wenn wir jetzt einen Patienten haben, der einen akuten Hirndruckanstieg hat, ja, also sagen wir, Patient kommt auf die Intensivstation, wir wissen schon, der hat eine große Hirnblutung, hat hohen Hirndruck und hat bisher nur eine Ventrikelsonde. Und die Aufgabe des Intensivmediziners ist jetzt Bridging to OP. Ja, wir wissen, Operateur nicht verfügbar, was auch immer. Was sind die Dinge, die wir auf Intensivstationen machen müssen, um dem Patienten möglichst weiterzuhelfen, wo wir wissen, dass die definitive Therapie halt noch nicht verfügbar ist, ja, dass man halt operativ die Schädeldecke entfernt zum Beispiel. Was können wir machen, um diesen Patienten eine möglichst gute Prognose zu schenken?
Also wie ich ja gerade gesagt habe, wir probieren Ad 1 physiologische Normparameter zu halten. So, dann müssen wir ja eine Diagnose stellen. Das ist im klinischen Alltag quasi das Häufigste. Das heißt, wir haben eine Veränderung des Patienten und wir müssen erstmal rausfinden, was ist das für eine Veränderung, damit wir die nächste Entscheidung treffen können. Das heißt, meistens ist eine CT-Fahrt notwendig. Man muss den Patienten bewegen in dieser Phase. Das ist schon herausfordernd, weil das ja mitunter ein Patient ist, der da sehr empfindlich schon drauf reagiert und wir dann unsere Normparameter verlassen, weil wir einen geschützten Bereich verlassen und mit einem Monitoring durch ein Haus fahren und im Aufzug stehen. Also das ist anspruchsvoll. Das heißt, man muss sicherstellen, dass man auch diese Wege gut überwindet und eine Stabilität dabei hat, was Planungsaspekte beinhaltet, ja, und eine gewisse Awareness auch von dem Team beinhaltet, zu wissen, dass das jetzt eben nicht akzeptabel ist, wenn der Blutdruck mal kurz abfällt, weil man den Patienten umlagert, sondern dass das auch für 1 bis 2 Minuten beim Gehirn katastrophale Folgen haben kann oder auch so eine gesamte Therapie ad absurdum führen kann, weil man die Schäden dann toleriert, die eingetreten sind und dann gar nicht mehr weiterkommt. Also wir müssen das Bewusstsein haben, dass diese Patienten wie ein rohes Ei zu behandeln sind und möglichst stabil bleiben sollen und da gar nichts passieren darf. Und dann haben wir natürlich Möglichkeiten, auf den Hirndruck konservativ einzuwirken. Es ist ja, wie gesagt, der Hirndruck, der pathologisch entstehende Hirndruck ist Folge von einer Raumforderung im Schädelinneren. Und diese Raumforderung, die Blutung, die kriegen wir jetzt erstmal nicht da weg. Und alle Therapieversuche, die bisher unternommen wurden, um zu sagen, wir entfernen jetzt zum Beispiel so eine Blutung, ob das jetzt minimalinvasiv, invasiv durchgeführt wurde, haben jetzt nicht zeigen können, dass es dem Patienten ultimativ hilft. Das heißt also, wir müssen damit leben, dass diese Schwellung da ist. Wir gehen eher indirekt da dran. Das heißt also, wir müssen dann gucken, ob wir beispielsweise, wenn die Hirnblutung mehr Raum einnimmt, dafür sorgen, dass zum Beispiel das Hirngewebe weniger Raum einnimmt. Das können wir durch eine antiödematöse Therapie machen. Das ist das, was jeder wahrscheinlich schon mal gehört hat, wenn wir hyperosmolare Substanzen einsetzen. Das heißt also, man nimmt zum Beispiel ein großes Zuckermolekül wie Mannitol oder große Mengen von Kochsalz, gibt die den Patienten in der Intention, intravasal einen hohen onkotischen Druck aufzubauen und tatsächlich einfach Volumen aus dem Interstitium abzuziehen und damit eine Größenreduktion herbeizuführen. Das funktioniert auch beim Gehirn. Man muss natürlich hyperosmolar sein. Das heißt also, ich muss bettseitig stehend sagen, dieser Patient, die Osmolarität seines Intravasalraums ist so und so groß und das, was ich gebe, ist auch definitiv größer, weil sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und das können wir abschätzen, bettseitig, indem wir uns einfach den Natriumspiegel im Serum angucken. Dafür reicht eine BGA, die können wir auf einer Intensivstation sehr leicht produzieren. Und wenn wir den Natriumwert verdoppeln, dann sind wir ja ungefähr abschätzungsmäßig in der Höhe der Plasmaosmolarität. Und solange wir da unter 155 sind, mit dem Serum-Natrium, das heißt also bei einer Plasmaosmolarität unter 310 bis 320, Ganz streng genommen muss man auch ein paar andere Elektrolyte dazu addieren, aber das kann man in jedem Physiologiebuch nachlesen. Dann haben wir einen Effekt mit den verfügbaren Substanzen, die hyperonkotisch sind. Das wäre dann beispielsweise Mannitol oder hyperonkotische Kochsalzlösungen, die zwischen 3% und 5,85% am Markt verfügbar sind, die man dann in einer gewissen Menge schnell injizieren muss. Und dann sieht man auch, wenn man den Hirndruck misst, dass der dann abfällt in so einer Phase. Diese Therapien setzen aber tatsächlich voraus, dass man den Hirndruck eben auch visualisiert, also schon misst. Und deswegen sind sie auf der Straße wieder nur sehr begrenzt einsetzbar. Es ist sicherlich rational zu sagen, bei einem Patienten, der offensichtlich ein schweres Schädelhirntrauma hat, sei es jetzt eine Unfallverletzung, sei es ein Schlaganfall, und man sieht klinisch Zeichen einer ablaufenden Einklemmung, indem wir sehen, dass der Oculomotorius affektiert wird, dass die Pupille sich dilatiert, dass wir das beobachten, dass wir die neurologische Verschlechterung sehen, dass man da ex juvantibus sagt, ich habe ihm das jetzt einfach gegeben. Das ist rational. Bei den Patienten, wo wir das nicht sehen können, was wesentlich häufiger ist, muss man sagen, würde ich nach wie vor betonen, schneller transportieren, damit man schneller in eine Situation kommt, wo man adäquat monitort, damit man eine Ahnung hat von dem, was man da tut. Es ist sehr schwierig, da immer ins Blaue rein zu behandeln. Also hyperosmolare Therapie ist ein Faktor, den wir anwenden können, um da akut was zu machen am Hirndruck, indem wir das Volumen des Hirnparenchyms reduzieren. Das löst natürlich nicht das Problem, das kauft uns vielleicht Zeit, um von A nach B und wieder zurückzukommen. Eine andere Alternative ist, das kennt jeder aus den Physiologiebüchern, wir können die Patienten hyperventilieren. Die Hyperventilation kann den Gefäßtonus intrazerebral beeinflussen. Das ist Teil unserer Autoregulation. Der Körper kann die Perfusion des Gehirns steuern, also nicht jede Blutdruckspitze, die wir so in unserem Leben haben, setzt sich unter physiologischen Bedingungen auf unser Gehirn fort, sondern was passiert dann? Unser Blutdruck steigt, der Körper erhöht die Spannung der Arteriolen im Gehirn, sodass jetzt nicht eine Mehrperfusion zwangsläufig passiert, sondern einfach eine gleichbleibende Perfusion des Organs die ganze Zeit gewährleistet ist. Dieser Effekt ist natürlich auch bei einem Patienten mit einem Schädelhirntrauma vorhanden. Und wir können ihn dann einsetzen. Wir können also hingehen und sagen, wenn ich jetzt ganz akut eine Hyperventilation durchführe und dieser Gefäßtonus im Kopf ist ganz maßgeblich von dem pH-Verhältnis des Intravasalraums zum Interstitium abhängig und ich jetzt ganz akut Einfluss nehme auf den intravasalen pH-Wert durch eine Hyperventilation, dann kontrahieren diese Gefäße und zwar augenblicklich. Das ist natürlich sehr leicht durchführbar, weil ich gar kein Medikament geben muss, sondern ich kann das über ein Beatmungsgerät steuern. Aber über den Daumen gepeilt kann man sagen, pro Millimeter HgCO2, was ich aus so einem Patienten rausventiliere, reduziere ich die Hirnperfusion um 1-2%. Und wir tun das ja bei Patienten, die ein perfusionsgestörtes Gehirn haben, wo wir auch Bereiche haben, die wahrscheinlich minder perfundiert sind. Das heißt, womöglich ist das auch gar nicht hilfreich für den Patienten. Ich reduziere den Hirndruck dadurch, dass weniger Blut da reinfließt, Stichwort Monroe-Kelly. Ich nehme in Kauf, dass ich womöglich eine 20% schlechtere Gewebeperfusion habe in einem Gewebe, was ohnehin schon grenzkompensiert perfundiert ist. Und das ist auch der Hauptgrund, warum für die gesamte Präklinik ganz eindeutig weltweit gesagt wird, keine Hyperventilation in diesem Setting. Das ist sehr gefährlich. Innerklinisch wenden wir das an, da monitoren wir das aber und da haben wir auch eine sehr klare Vorstellung davon, was jetzt die Läsion ist und was unsere nächsten Schritte sind. Also beispielsweise hyperventiliere ich einen Patienten mit einem dekompensierten Hirndruck, gebe ihm hyperosmolare Therapeutika, damit ich eine CT-Bildgebung machen kann, um zu sehen, was passiert ist. Und wenn ich dann zum Beispiel den raumfordernden Infarkt abgebildet habe, die genaue Lokalisation abgebildet habe und mich noch in einem Setting befinde, wo ich sage, den Patienten behandeln wir weiter, können wir zum Beispiel auch hingehen und sagen, gut, dann führen wir eine entlastende Operation durch. Das heißt, wir entnehmen einen Großteil der Schädeldecke, um einfach Raum zu schaffen. Das machen wir natürlich nur, wenn wir es gut vorher geplant haben und nicht in einer Situation, wo womöglich der Patient schon in Faust ist. Das heißt, ich brauche häufig klinisch diese Phasen, in denen ich den Patienten noch einmal diagnostisch bewegen muss. Deswegen ist für den Neurointensivmediziner sind das schon sehr relevante Tools. Für den Notfallmediziner auf der Straße kann man sie eigentlich nicht empfehlen. Auch da kommen wir immer wieder zu dem Punkt, schneller transportieren hilft dem Patienten am meisten.
Sehr gut. Jetzt haben wir viel auch über Blutdruckeinstellung gesprochen. Jetzt sind wir in der Situation, wir haben einen Patient, der hat eine Blutung, wir haben das Gefühl, die nimmt zu, der intrazerebrale Druck steigt. Jetzt wollen wir eigentlich bei jemandem mit einer Blutung den Blutdruck nicht weiter anheben. Jetzt kann man sich aber ja vorstellen, wenn der intrazerebrale Druck steigt, drückt der gegen den Blutdruck. In welcher Situation würdest du den Blutdruck liberalisieren oder grundsätzlich anheben? Und vielleicht als zweites, gerade wenn man auch in die Operation anguckt, welchen Stellenwert hat eine Gerinnungsoptimierung für dich?
Ja, gut, genau. Es sind also wirklich zwei ganz unterschiedliche Sachen. Also gehen wir erstmal auf die erste Frage ein. Das Konzept, dass quasi wir eine Perfusion haben, die nur dann im Gewebe stattfindet, wenn der umliegende Gewebedruck ein gewisses Niveau nicht überschreibt, das haben wir ja in allen Organen. Das ist quasi dieses Perfusionsdruckkonzept, wo man sagt, wir brauchen einen gewissen mindestarteriellen Druck oder einen arteriellen Mitteldruck, der ein gewisses Niveau erreicht, damit der Perfusionsdruck dieses Gewebes rechnerisch aufrechterhalten wird. Bei neurologisch erkrankten und traumatisierten Patienten streben wir da zerebrale Perfusionsdrücke an, die im besten Fall 60 oder 70 sind. Wenn wir also jetzt einen ICP haben von, sagen wir mal, 10 und einen MAD von 120, dann kann man das noch erreichen oder erreicht man das sicher, aber ein MAD von 120 ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja. Die meisten Patienten haben bei funktionierenden Klappen vorausgesetzt einen MAD, der ist 60, 70, 80, 90 und das müssen wir dann schon augmentieren. Das Problem dabei ist natürlich ganz klar, wenn da eine unversorgte Blutungsquelle drunter liegt, dann ist das Risiko in diesem Moment extrem gesteigert, dass diese Blutung auch weiter zunimmt. Und da kommen wir dann natürlich auch in so Schleifen, wo man sagen muss, da ist unsere Behandlung nicht zielführend. Und das sind dann auch durchaus klinisch Entscheidungen, wo wir sagen, gut, da helfen wir uns jetzt mit einem CPP-gesteuerten Konzept so lange, bis wir zum Beispiel eine Kraniektomie durchgeführt haben, die das Effektivste ist, um den ICP zu senken. Und dann sind wir meistens, was den ICP angeht, nach der Operation einstellig und nicht zweistellig und haben dann einen wesentlich besseren Perfusionsdruck und haben dann eine wesentlich bessere Gewebeprotektion hinterher. Weswegen es aus neurochirurgischer Sicht durchaus Aspekte gibt zu sagen, davon profitiert der Patient, für den Moment betrachtet. Was ein großes Problem ist, ist, wie sieht das im Langzeitverlauf bei diesen Patienten aus? Und da ist es schon so, dass man sagen muss, das funktionelle Outcome ist bei all diesen Patienten ja ein ganz maßgeblicher Marker. Und über viele Jahre bestand da immer große Sorge, dass wir das funktionelle Outcome eigentlich mit keiner Maßnahme so richtig beeinflussen können. Es gibt mittlerweile ein paar Erkrankungen, da gelingt das gut. Eine ist beispielsweise der Schlaganfall und der große Mediainfarkt, der maligne wird, das heißt also der raumfordernd wird, die profitieren ganz besonders zum Beispiel von einer entlassenen Operation. Und auch da muss man sagen, von der Strategie her, die muss frühzeitig erfolgen. Es bringt nichts, wenn wir bei diesen Patienten so lange warten, dass die maximal schlecht sind und dann erst die entlastende Operation durchführen und dann feststellen, dass die Patienten sich nicht mehr erholen, sondern wir müssen es eigentlich mit einem anderen Mindset machen. Wir müssen hingehen und diese Patienten primär identifizieren und zu einem maximal frühen Zeitpunkt, also eigentlich da, wo sie sich noch gar nicht verschlechtern, schon sagen, wir müssen die Therapie eskalieren. Das fühlt sich immer ein bisschen paradox an im klinischen Alltag, aber die Patienten haben davon einen Benefit. Das heißt, sie profitieren dann hinterher davon, weil sie niemals einen ausgeprägten sekundären Hirnschaden erleiden. Und das ist ja der einzige Teil des Schadens, den wir klinisch hier so richtig beeinflussen können. Der sekundäre Hirnschaden, das heißt der Schaden, der nach dem primären entsteht durch Schwellungen, Kompressionen, Perfusionsstörungen. Das ist von Krankheit zu Krankheit ganz unterschiedlich, aber wir erleben da einen Shift hin zu einer aggressiveren Therapie. Und die aggressivere Therapieform, gerade zum Beispiel bei den Hirnblutungen, die kann man auch mittlerweile ganz gut daran ablesen, dass es sowas wie Therapiebündel gibt. Und da ist zum Beispiel die Blutgerinnung auch ein ganz wesentlicher Teil. Also bei der Hirnblutung können wir mittlerweile sagen, profitieren eigentlich die Patienten sehr gut davon, wenn wir drei Dinge im klinischen Alltag machen. Eines ist, frühestmöglich den Blutdruck limitieren. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das heißt, wir wollen keine systolischen Blutdruckspitzen bei diesen Patienten, weil das dazu führt, dass die Blutungen sekundär größer werden. Das Zweite, was wir wollen, ist eine normalisierte Gerinnung. Und ja, die intrazerebrale Blutung ist eine Erkrankung, die wir schon vermehrt im Alter sehen. Das heißt, wir haben nicht selten hier ein Patientengut, was eine artifiziell veränderte Gerinnung hat in Form von zum Beispiel einer gleichzeitig bestehenden oralen antikoagulativen Therapie, die Gründe hat. Bedeutet für den Neuromediziner, wir müssen das identifizieren, wir müssen genau wissen, wann diese Patienten was genommen haben, weil wir es ja, zumindest die NOACs, auch in großen Teilen heutzutage schon spezifisch behandeln können. Das ist durchaus eine Rolle, die auch in der Präklinik dann wichtig ist. Wir müssen ja wissen, was hat dieser Patient genommen und bei den NOACs auch heutzutage, wann hat er das genommen? Ja, da macht es einen Unterschied, ob er die Blutung eine Stunde nach der Einnahme vom Apixaban kriegt oder ob es 10 Stunden nach der Einnahme von seinem Apixaban ist, weil es unsere Therapie beeinflusst im Krankenhaus. Also muss es anamnestisch erhoben werden. Anamnese und Präzision, das hat einen hohen Stellenwert in dieser ganzen Neuromedizin. Und das muss der Notarzt auch transportieren. Das heißt, da muss man nachforschen und muss diese Informationen vor Ort extrahieren und ins Krankenhaus transportieren. Also die Blutgerinnung wiederherstellen, gegebenenfalls spezifisch wiederherstellen. Und das dritte Item, was wichtig ist, ist tatsächlich die Konsultation von einem Neurochirurgen in diesem Kontext. Und wenn man diese drei Sachen macht, dann können wir feststellen, dass die Prognose, also das innerklinische Überleben von Patienten mit solchen Hirnblutungen, durchaus relevant verbesserbar ist. Das findet jetzt in so einem Zentrum wie hier ja fast automatisch statt, weil die Neurochirurgen eigentlich die primären Behandler der Hirnblutungen hier im Haus sind. Aber in vielen Häusern, wo es zum Beispiel keine Neurochirurgie gibt, ist es halt ganz relevant, dass zum Beispiel ein Krankenhaus wie Euskirchen mit einer Neurologie sich mit diesen Bildern dann konsiliarisch an uns wendet oder diese Patienten sogar sekundär zu uns verlegt, selbst wenn wir dann nichts anderes machen, als auf die aufzupassen. Das kommt auch mal vor. Das heißt, wir müssen nicht zwingend eskalieren, sondern es ist einfach nur die Awareness und das Herangehen und auch die Therapieaggressivität, um dann zum Beispiel Normparameter zu erhalten oder auch eine Gerinnung wiederherzustellen, die wir sehr aggressiv substituieren. Vielleicht auch aggressiver, als das jemand machen würde, der primär kardiale Erkrankungen behandelt. Das macht dann quasi à la longue eben den relevanten Unterschied für die Patienten aus.
Sehr gut. Das war jetzt auch schon eine hervorragende Zusammenfassung. Dann wollen wir vielleicht zum Schluss noch einmal über ein Fallbeispiel sprechen. Und zwar habe ich mir was überlegt. Und zwar geht es um einen 45 Jahre alten, gesunden Mann, der auf einer Baustelle arbeitet, gerade also körperlich tätig ist und im Beisein eines Kollegen umkippt, bewusstlos ist. Und der Kollege ruft den Notruf und wird dann gefragt, ja, atmet Ihr Kollege denn noch? Das kann er bejahen. Und die Leitstelle schickt einen Notarzt los. Der Notarzt ist 7 Minuten später zusammen mit einem RTW beim Patienten, untersucht den Patienten, stellt fest, er hat GCS von 5, ist also schwer bewusstseinseingeschränkt. Es werden Vitalparameter erhoben, er hat einen Puls von 92, einen Blutdruck von 245 zu 137, ist bradypnoisch mit einer Atemfrequenz so um die 5. Hat eine Sauerstoffsättigung, die aber noch relativ kompensiert ist von 95% und einen Blutzucker von 170. Wenn du jetzt der Notarzt wärst, an was würdest du zuerst denken und was wären deine, sagen wir mal, primären Ansatzpunkte für deine Therapie bei diesem Patienten?
Also, das ist ja schon hochgradig suggestiv, dass wir da irgendwas Größeres, Intrakranielles haben. Das ist plötzliches Auftreten, eine sehr ausgeprägte Bewusstlosigkeit. Wichtig wäre jetzt für den Notarzt noch so ein paar anamnestische Hinweise, die man sich organisieren muss. Das heißt also, gibt es einen Zusammenhang mit einem Trauma? ja, müsste man jetzt noch explorieren. Das sehen wir ja manchmal bei den Schädel-Hirn-Traumen, dass es auch eine Zweizeitigkeit geben kann. Das heißt, man müsste jetzt noch die Kollegen fragen, ist dem irgendwas vorhergegangen? Gab es vor einer Stunde oder zwei irgendwas? Ist er irgendwo runtergefallen? Gab es ein Schädel-Hirn-Trauma, was jetzt vielleicht augenscheinlich gar nicht in den Vordergrund gerückt wird, aber ja manchmal da war? Also das heißt, anamnestische Exploration des Umfeldes ist wichtig an der Stelle. Wichtig ist, ist dem was vorgeschaltet oder nicht? Weil uns das ja so ein bisschen bahnt. Also haben wir jetzt hier eher was Neurotraumatologisches vor uns oder haben wir irgendein neurologisch konservativeres Krankheitsbild, was Vaskuläres vielleicht vor uns? Ja, denkbar wäre ja zum Beispiel ein Schlaganfall bei diesem Patienten, wenn wir jetzt ausschließen können, dass ein Trauma da ist. Ja, das müssen die Kollegen uns sagen.
Genau, also ein Trauma hat jetzt keiner da.
Okay, dann sind wir halt gedanklich eher auf irgendwas Neurovaskulärem. Das heißt also, denkbar sind bei sowas ja dann durchaus diese territorialen Schlaganfälle, die auftreten können. Das ist jetzt nicht auszuschließen. Dann würde man das aber auch in der klinischen Untersuchung bei diesen Patienten, wo ich sehe, auch bei den komatösen Patienten, hat man ja in der GCS einen Readout auf der motorischen Reaktion der Patienten. Das heißt also, das ist ja eigentlich die Kernschwachstelle der GCS, muss man sagen. In dem Moment, wo der Patient bewusstlos wird, reduziert sich die Prognostizierung auf die Qualität der motorischen Bewegung, weil die anderen beiden Items ausgefallen sind. Und aus neurologischer Sicht kann man da schon ein bisschen mehr rausholen, ne? Also es ist halt ein Unterschied, ob man jetzt einen Patient zum Beispiel eine Beugebewegung noch produzieren kann, die ist wesentlich hochwertiger, als wenn es nur noch eine streckende Bewegung beispielsweise ist oder gar keine Bewegung. Das heißt, also bei dem Patienten müsste man jetzt tatsächlich auch in der klinischen Untersuchung dann sagen, gut, GCS5, ja, der ist jetzt also komatös mal mindestens, aber wie ist jetzt die Bewegung? Kann ich zum Beispiel, habe ich Anhaltspunkte für eine Hemisymptomatik, also kann ich eine Bewegung auf einer Seite auslösen, die ich auf der anderen Seite nicht auslösen kann? Sehe ich vielleicht noch eine Dominanz, auf welcher Extremität das ist, armbetont, beinbetont? Ist das eine Hemisymptomatik? Also also da würde man jetzt sich klinisch untersuchen, ein bisschen vortasten müssen. Dasselbe gilt für die Hirnstammuntersuchung. Das heißt also, wie ist die Hirnstammfunktion? Was machen die Hirnnerven? Da kann man natürlich dann gucken, auch bei den bewusstlosen Patienten, in die Augen schauen, wie ist die Pupillenreaktion? Ist die Pupillenreaktion auf beiden Seiten gegeben? Ist die Lichtreaktion auf beiden Seiten gegeben? Ist ein Kornealreflex vorhanden? Ist der womöglich einseitig ausgefallen? Gibt es eine Lateralisierung der Symptomatik? Hat er noch einen Würgereflex beispielsweise? Das heißt, man muss sich da so ein bisschen rantasten, um zu schauen, gibt der mir irgendwas her? Das ist aber natürlich in dieser Form, mit einer plötzlich eingetretenen hochgradigen Bewusstlosigkeit, alles nachgeordnet der Entscheidung, wo fahre ich denn jetzt hin, weil man mit so einem Patienten ganz sicherlich in ein erreichbares, spezialisiertes Zentrum fahren sollte. Also wenn erreichbar, ist ein Notfallzentrum mit klarer neurologischer Auslegung. Es könnte jetzt neurochirurgisch, es könnte genauso gut neurologisch sein, das Krankheitsbild. Das können wir noch nicht so richtig trennen. Aber dass wir eine von diesen Disziplinen brauchen, ist hochwahrscheinlich. Ist das nicht in naher Distanz verfügbar und ohne großen Zeitverzug, ist das nächste CT sozusagen anzufahren. Ja? Das heißt also, im ländlichen Rettungsdienstbereich würde ich mich schnellstmöglich anfangen, mit diesem Patienten zu bewegen, Richtung CT. Im städtischen Bereich würde ich mich schnellstmöglich in eine spezialisierte Aufnahmeeinrichtung bewegen. Und da ist dann tatsächlich der Punkt der, den wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, ist das jetzt ein Patient, den ich zwingend sofort intubieren muss? Oder ist das ein Patient, der vielleicht auch noch ohne Tubus transportabel ist? Also man muss sich grundsätzlich fragen, muss ich diesen Patienten noch intubieren? Gucken wir also auf die Grundparameter. Die Sättigung ist bei 95. Wenn der jetzt wenig Sauerstoff für diese Sättigung braucht, dann wäre es durchaus denkbar zu sagen, gut, dann sparen wir uns doch vielleicht Zeit und fahren schneller. Wenn man sieht, nee, da ist ein schneller Drift drin, der ist womöglich adipös, der liegt auf dem Rücken, die Schutzreflexe sind so schlecht, die Atmung ist maximal unphysiologisch, es ist absehbar, dass der innerhalb der nächsten Minuten völlig dekompensiert, dann kann die Entscheidung auch anders ausfallen. Also es hängt dann, wie ich vorhin schon gesagt hatte, an vielen Parametern, die die uns der Patient so ein bisschen vorgibt, ja, die unsere Entscheidung da leiten können. Aber ich würde jetzt sagen, da gibt es nicht die eine richtige Entscheidung. Also man kann so oder so entscheiden. Was den Blutdruck angeht, muss man sagen, mit 245 zu 137 sind wir sicherlich in einem bedenklichen Bereich. Das ist schon so ein bisschen hinweisend darauf. Also viele Patienten mit intrakraniellen Pathologien haben sehr schnell sehr hohe Blutdrücke. Das ist so ein bisschen physiologisch getriggert. Das ist so das Kernorgan. Der Körper probiert das zu schützen. Wenn da irgendwas pathologisch ist, dann ist das sicherlich der stärkste adrenerge Reiz, den wir in uns drin haben. Das dann wirft die Nebenniere aus, was da ist. Und das sehen wir dann auch. Und dann sind die meistens wirklich massiv hypertensiv. Das wäre durchaus ein Bereich, den kann man senken. Das wäre rational zu sagen, den müssen wir ein ganz klein bisschen absenken. Ich würde da aber moderat vorgehen. Wenn möglich, würde ich vielleicht ein Ziel systolisch unter 200 probieren zu erreichen. Ob das gelingt, mit beispielsweise Ebrantil, was so das übliche Medikament ist, was verfügbar ist klinisch, da wäre ich sogar, würde ich meine Zweifel haben. Also die meisten Patienten mit einer intrakranialen Pathologie haben sehr pharmakoresistenten Hypertonus. Man muss sehr viel geben, ohne dass man man sieht kaum eine Wirkung. Also ich würde es probieren zu modifizieren und mich mit diesem Patienten möglichst schnell auf den Weg machen, um dann zu gucken, was da womöglich das Problem ist.
Und was würdest du jetzt, wenn du auf der anderen Seite stehen würdest, also du bist jetzt der Arzt im NNZ, wie würdest du dich vorbereiten, wenn dieser Patient jetzt angekündigt wird? Also wer sollte da stehen und worauf richtet man sich ein?
Also man richtet sich grundsätzlich darauf ein, das ist ja meistens der erste Schritt im Neuronotfallzentrum, eine CT-Bildgebung machen zu müssen. Die CT-Bildgebung muss schnellstmöglich erfolgen und artefaktarm sein. Das heißt also, der Patient muss die akzeptieren und tolerieren. Die meisten tiefbewusstlosen Patienten liegen da einfach tiefbewusstlos rum. Das Problem ist dann häufig natürlich die Flachlagerung auf dem CT-Tisch. Das heißt, dabei kann es nicht selten zu einer respiratorischen Dekompensation kommen, weil dann zum Beispiel der gesamte obere Atemweg kollabiert. Also man braucht wahrscheinlich eine Unterstützung in der Art, als dass man quasi physiologische Normparameter halten können muss. Also entweder ist man selber als Neuronotfallmediziner erfahren genug zu sagen, im Zweifelsfall muss ich den dann halt auch während des CTs oder kurz davor oder danach intubieren. Oder man braucht zusätzliche Unterstützung in Form von zum Beispiel einem Anästhesie-Team, wenn verfügbar, um jetzt quasi diesen Patienten stabil genug zu halten. Das hängt so ein bisschen an den örtlichen Gegebenheiten. Meistens aber mehr als zwei Hände, muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt also, da sind wir schon in einem Bereich, wo man sagen muss, da muss irgendein Arzt-Team arbeiten, weil der eine ja im Prinzip die Untersuchung lenken muss, auch die Ergebnisse interpretieren muss und meistens zeitgleich ein anderer sich um die Stabilität des Patienten kümmern muss. Also es ergibt sich da meistens natürlicherweise so ein Zusammenspiel von Neurologie, Neurochirurgie und Anästhesie in den meisten deutschen Notaufnahmen.
Ja, wunderbar. Dann will ich es verraten, also meine Idee dahinter war, dass der Patient tatsächlich die von uns eben besprochene seltene SAB hat, wo wir jetzt auch schon hinlänglich über die Therapie gesprochen haben. Ja. Jetzt haben wir gerade noch den Stroke-Spezialisten dazu bekommen. Hallo, vielleicht Hallo. Kommst du einmal ans Mikro. Vielleicht sagst du einmal kurz, wer du bist und warum der Felix dich als Strokologen bezeichnet.
Ja, hallo, Johannes Weller ist mein Name. Ich bin Oberarzt aus der Klinik für Neurologie, vaskuläre Neurologie und Neuroonkologie. Und aufgrund der Tätigkeit auf Stroke Unit gelte ich dann auch als Schlaganfallmediziner.
Sehr gut. Und ich habe jetzt zum Felix, wenn wir einmal quer den Ritt durch alle Schlaganfallformen und was es da so gibt, gegangen. Und das, was für mich hängen geblieben ist, ist, was der Felix immer wieder betont hat, Zeit, Zeit, Zeit. Ja, also wir müssen dem Patienten irgendwie einer definitiven Therapie zuführen, sei das jetzt nach der Blutung oder nach dem ischämischen Schlaganfall. Was ist denn für denjenigen, der auf der Stroke Unit arbeitet, vielleicht als kurze Take-Home-Message, das, was man außerhalb der Zeit bei solchen Patienten auf jeden Fall beachten sollte, was vielleicht jetzt nicht jedem direkt so präsent ist?
Genau, also Zeit ist total wichtig. Das kann man nur betonen. Da gibt es auch so Hochrechnungen, dass pro Minute 2 Millionen Neurone untergehen, dass alle 15 Minuten das Outcome um 10% schlechter verläuft. Das heißt, das ist einfach wirklich maximal wichtig. Jetzt, was darüber hinaus wichtig ist, natürlich, dass man präklinisch einfach die verschiedenen Schlaganfallformen nicht unterscheiden kann. Es gibt gerade eine rezente Arbeit aus Asien, die gezeigt hat, dass wenn man präklinisch den Blutdruck senkt, den wir den ICB-Patienten helfen und gleichzeitig den Schlaganfallpatienten wirklich signifikant schaden. Das heißt, präklinisch kann man das wirklich nicht unterscheiden und muss sich wirklich auf die Einschätzung und Bildgebung im Notfallzentrum dann verlassen.
Ja, super. Okay, dann denke ich, haben wir das Wesentliche abgedeckt. Felix, ist noch irgendwas, was dir wichtig ist, was wir jetzt nicht untergebracht haben?
Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich eine ganze Menge.
Ich glaube
auch. Eine ganze Menge hier abgearbeitet.
Wenn man jetzt so auf die Uhr guckt, ist schon einiges geworden.
Ich fast zur Fahrradprüfung mit anmelden.
Ja, wunderbar. So. Ja, vielen Dank. Dann gerne Hinweise, Kritik an teamtimeout@ukbonn.de und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.